Also das Thema lautet heute Gastfreundschaft, aber es gibt sogar noch einen Zusatz, den habe ich vergessen einzutragen. Gott, der große Gastgeber. Ja, Gott, der große Gastgeber. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören aus Lukas 14, von 15 bis 24. Lukas 14, 15 bis 24. Jesus war eingeladen, er war selber zu Gast und da spricht dann jemand: Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, was Jesus da sagte über Wohltätigkeit, über Gastfreundschaft und so weiter: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch hatte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Da sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Also damals hat man quasi erstmal eingeladen, ne? Das war so wie Save the Date, ne? Und dann, als dann soweit alles fertig war, hat man nochmal jemand losgeschickt, der dann quasi die geladenen Gäste dann herbeibrachte, extra ein und sagte: Jetzt kommt bitte. Also eine besonders große Gastfreundschaft. Ja? Das ist quasi, du holst deine Gäste noch von zu Hause ab. Ja? So war das hier. Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Ich gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt. Führe die Armen, die Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Ich persönlich war ja auf Reisen ein paar Jahre lang sogar und ich habe wirklich sehr viel Gastfreundschaft erfahren dürfen. Ich durfte auch erfahren, wie es ist, wenn man keine Gastfreundschaft erfährt, ja, also wenn man da einfach dasteht und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich durfte wirklich gerade auch in schwierigen, gefährlichen Situationen Gastfreundschaft erfahren. Ich bin ja durch Afrika mal gereist und da ist man für die Afrikaner in so einem Land wie Gambia oder Senegal, ist man einfach nur weiß und damit auch reich. Die haben nur ein Wort für weiße, Tubob, und das bedeutet auch reich. Und dementsprechend hat man keine Gastfreundschaft erfahren, sondern eher so Gastausnutzung. Ja? Die wollten irgendwas von dir haben. Und wir sind dann, ich war mit einem Freund unterwegs, wir sind vom Senegal dann durch den Senegal gefahren mit so einem Sammeltaxi und sind dann an die Grenze gekommen nach Gambia. Wir waren gerade 2 Tage überhaupt in Afrika, sind von Seeseite da rübergekommen und wir wussten, es ist gefährlich, weil Malaria-Mücken, und wir wussten aber auch nicht, wie können wir uns schützen. Abends kommen halt die Mücken raus. Dann waren wir an dieser Grenze und Mitternacht kamen wir dort im Dunkeln quasi an. Dann war dieser Fluss, Gambia River, man musste da übersetzen, man musste ein Visum sich irgendwie organisieren. Es war halt alles ziemlich kompliziert so, ne? Und du stehst dort da. So, wir waren also mit unserer Tasche da so als Wandergesellen. Und in dem Moment kommt dort dieser Grenzbeamte, ja, so ein Soldat, auf uns zu und fragt uns, was mit uns los ist, ob wir Hilfe brauchen. Ja. Wir hatten quasi noch nicht mal Wasser, weil wir gar nicht wussten, welches Wasser können wir hier trinken. Ja. Und dann lud er uns ein in seine Dienstwohnung. Er hatte also dort, weil er Nachtschicht hatte, direkt eine Wohnung. Da war ein Doppelbett drin. Der sagte uns dann, ja, hier ist gesprüht, also hier sind doch keine Mücken, keine Panik, konnten wir dort in Ruhe schlafen. Hat uns quasi versorgt. Am nächsten Tag hat er uns eingeladen, hat uns Geschenke gemacht, eine Decke geschenkt, auf der wir dann monatelang geschlafen haben. Hat uns in sein Auto mitgenommen, hat uns quasi, es war natürlich gut, direkt mit den Grenzpolizisten dann über die Grenze zu kommen, hat uns die Fähre bezahlt, uns an einer Herberge abgesetzt, in der Hauptstadt, wo wir unterkommen konnten und noch gute Ratschläge gegeben. Und als wir dort hingefahren sind, lief Radio und das war ein christlicher Radiosender. Wir konnten uns nur schwer verständigen, er konnte kaum Englisch, aber ich habe dann vermutet, dass er wahrscheinlich sogar ein Christ ist. Das ist ja ein Land, wo Hälfte, Hälfte Christen, Moslems, ne, dass er ein Christ ist. Und es war einfach so wunderbar, dort diese Gastfreundschaft zu erfahren, gerade wenn man in der Not steckt. Also wie herrlich ist es dann, wenn dir dann jemand sein Haus öffnet. Und natürlich spielt Gastfreundschaft nicht nur für Christen eine Rolle. Es spielt in manchen Kulturen, nicht in allen, aber in manchen Kulturen eine wirklich besondere, große Rolle. Aber Gastfreundschaft ist etwas, was besonders Christen auszeichnen sollte. Das ist ja ein Thema, was immer mal so am Rand scheinbar vorkommt. In manch einer Predigt habe ich es mal so am Rand behandelt, weil es eben dann irgendwie geht es um Gastfreundschaft eben auch. Aber heute soll es wirklich mal unser Hauptthema sein, heute und sogar auch noch in 14 Tagen dann, wenn ich wieder mit Predigten dran bin. Ich werde also zwei Predigten zu diesem Thema halten und das aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, es ist ein wichtiges Thema durch die ganze Bibel hindurch. Das werde ich euch heute deutlich machen. Es ist nicht nur ein Randthema. Es ist ein wichtiges Thema durch die ganze Bibel hindurch. Also es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das andere Thema oder andere Grund ist, wir haben hier diese neu umgebauten schönen Räumlichkeiten. Und weil wir ja in 14 Tagen hier unsere offizielle Eröffnung feiern, ist es eben der Moment, wo ich dachte, jetzt bringe ich zu diesem Thema, weil wir ja gastfreundlich sein wollen, weil wir diese Räume ja öffnen wollen, um Leute hereinzuladen. Deshalb schön, dass heute gerade ein paar Gäste da sind. Herzlich willkommen zu diesem passenden Gottesdienst dazu. Der Zusammenhang zwischen Gastfreundschaft, ob jetzt im persönlichen Bereich oder auch als ganze Gemeinde, und Evangelisation, ja, also Heilsgeschichte dann nochmal mehr, wie können wir Menschen wirklich zu Gott einladen? Das ist das, was ich besonders in der nächsten Predigt behandeln möchte. Und heute geht es mir darum, wirklich den Überblick zu geben über dieses Thema und den Überblick eigentlich über die ganze Bibel, wie uns dieses Thema durch die Bibel hindurch führt. Und was eben deutlich wird, ist, Gott selbst ist unser großer Gastgeber. Der erste Punkt lautet heute: Gastfreundschaft, ein durchtragendes Thema der Bibel. Es geht ja los mit Eden, mit dem Garten Eden. Gott schafft dem Menschen ein Zuhause, dann sündigen sie und müssen dieses Zuhause verlassen. Dann, ich habe jetzt wirklich nur so die wichtigsten Punkte, wie jetzt ein Schnelldurchlauf, ich springe jetzt von Punkt zu Punkt, dann kommt diese Geschichte mit Abraham irgendwann, die wir heute gelesen haben. Abraham empfängt da diese drei besonderen Gäste und er weiß am Anfang wahrscheinlich nicht, aber dann bekommt er schon mit, das ist Gott selbst in menschlicher Erscheinung und zwei Engel, und wahrscheinlich kommt dann daher auch der Vers aus dem Hebräerbrief: Seid gastfreundlich, ohne ihr Wissen haben manche schon Engel beherbergt. Ja, wir schauen uns das dann in der nächsten Predigt noch ein bisschen näher an, was das heißt. Lot nimmt dann auch zwei Männer auf, die sich als zwei Engel entpuppen, die ihn dann da aus Sodom retten. Laban, viel später dann, also der Enkel von Abraham, ja, der Jakob, der musste ja auf die Flucht, weil er ein paar miese Dinger gebaut hat mit seinem Bruder. Und wo findet er Unterkunft? Bei seinem Onkel Laban. Und der Laban ist ja, naja, also das war nicht nur Freundschaft zwischen den beiden, aber dennoch gebrauchte Gott die Gastfreundschaft des Labans, um seine Verheißung an Jakob zu erfüllen. Ihn reich zu segnen, ihm Kinder zu schenken, ihm reich zu machen. Später führt Gott dann die ganze Familie Jakobs, ist dann schon eine Großfamilie geworden, ne? Viele Söhne, viele Enkel, er führt sie dann nach Ägypten, um sie zu retten und zu mehren. Und wir wissen, das endet dann in der Sklaverei in Ägypten, aber zunächst einmal wurde diese Familie durch die Gastfreundschaft des Pharaos gerettet, aus dieser Hungersnot heraus. Als es darum ging, das Volk dort aus der Sklaverei zu befreien, kommen wir zu Mose. Mose hat es auf eigene Art und Weise versucht, musste dann fliehen vor dem Pharao. Und wo findet er Unterkunft? In Jethros Haus. Also Gastfreundschaft auch da bei den Midianitern. Er findet nicht nur Unterkunft in dem Haus, er darf sogar die Tochter von Jethro heiraten. Dann führt Gott durch Mose sein Volk aus der Gefangenschaft und er ist der Gastgeber des Volkes und zwar in der Wüste, 40 Jahre lang. 40 Jahre lang bereitet er dem Volk den Tisch mit Manna vom Himmel, mit Wachteln, mit Wasser aus dem Felsen. Gastfreundschaft wird dann auch eben in dem Gesetz Gottes verankert. Ja? Das Volk soll sich im Besonderen um die Fremden, um die Waisen, also um die, die kein Zuhause mehr haben oder die besonders bedürftig sind, kümmern. Und nicht nur das, nicht nur um die Bedürftigen, sondern es gibt auch ein Gebot, dass wenn ihr fröhlich seid, wenn ihr Feste feiert, gerade dann sollt ihr eben auch Menschen dazu einladen. Ja? Du sollst an deinem Fest fröhlich sein. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und als das Volk Israel dann im Land war und nach diesem Gesetz leben sollte, wissen wir, haben sie es nicht gemacht. Es gab viele, viele Jahre, Jahrzehnte, wo sie machten, was sie wollten. Aber es gab da zwei Personen, die herausstachen in dieser Richterzeit, in dieser Zeit, wo es drunter und drüber ging. Das waren Boas und Ruth. Demnächst werde ich wahrscheinlich eine Predigtreihe halten über diese beiden, über Boas und Ruth. Aber es ist so schön zu lesen, und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter, er aber gab ihr geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Boas ist gastfreundlich zu einer Fremden, ja, wie schön das dort zu sehen. Dann der Urenkel oder so von Boas war ja dann David, König David. König David musste dann auch auf die Flucht gehen, er war auch heimatlos. Und schlug sich da so von Höhle zu Höhle durch. Er kümmerte sich auch aber um die Leute dort. Unter anderem hat er von einem gewissen Großbauern, der hieß Nabal, sich um seine Hirten und Schafherden mitgekümmert. Und dann brauchte er aber Nabals Hilfe, damit er ihn versorgt und seine Leute. Er hatte 200 Leute dabei. Und Nabal verwehrte ihm die Gastfreundschaft. Sagte: Was will ich mit dir? Komm weg hier. Und David war so wütend, er wollte Nabal und seine ganze Leute dort auslöschen. Ja, wäre sie fast über sie hergefallen, wäre nicht Abigail gewesen, seine weise und gastfreundliche Frau. Ja. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf die Esel und brachte sie zu David und versorgte die ganze Truppe und konnte das, ja, David von dieser Sünde abwenden. David war dann später, als er König war, dann trotzdem nochmal auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Diesmal einer seiner Söhne wollte König werden, hat ihn vertrieben. Und auch da war es wieder so gut, Gastfreundschaft zu erfahren. Als David ein wenig von der Höhe hinabgegangen war, siehe, da begegnete ihm Ziba, der Knecht Mephibosheths, mit ein paar gesattelter Esel. Darauf waren 200 Brote und 100 Rosinenkuchen, 100 frische Früchte und ein Schlauch Wein. Also wie gut ist es in diesen Situationen, dann Gastfreundschaft zu erfahren. Später ging es dann mit den Königen in Israel bergab. Und Gott sandte seine Propheten und mit ihnen, mit Elia, dem ersten Propheten, eine große Hungersnot. Und Elia wird dann zu einer Witwe geschickt. Das war eine heidnische, eine fremde Frau, die Witwe von Zarpat. Und er kommt zu ihr und was für eine krasse Situation. Er geht hin und sagt: Komm, gib mir bitte was zu trinken oder zu essen. Und sie sagt: Ich habe jetzt noch ein klein wenig Mehl und ein bisschen Öl. Das reicht gerade mal, dass ich mir für meinen Sohn und mich noch eine Mahlzeit zubereite und dann legen wir uns hin und sterben. Dann war es das. Und was sagt der Prophet Gottes? Okay, aber bereite erstmal mir was zu. Und das Krasse an der Geschichte ist, sie macht es. Sie macht Gastfreundschaft. Ja? Sie kümmert sich erst um ihn und dann lässt Gott das Mehl und das Öl nicht ausgehen. Er versorgt sie durch diese Hungersnot hindurch. In dieser Zeit lebte auch Obadja, es war ein Verwalter des Königs und er versteckte und versorgte 100 Propheten zu der Zeit, als Isabel die Propheten Gottes verfolgen ließ. Später dann musste das Volk nach dieser ganzen Geschichte doch ins Exil, sie mussten wieder in die Fremde, Gott führte sie aber auch wieder zurück in ihr Zuhause und da geschah dann dieser Aufbau der Stadt Jerusalem und dann kam es zu dieser ganz großen Versammlung, wo es eine mega XXL Bibelstunde gab von mehreren Tagen unter dem Priester Esra Und das Volk weinte, weil sie ihre Sünden erkannt. Es war also eine ganz besondere Situation. Und dann wurden sie aber aufgefordert, ihr sollt heute nicht weinen, ihr sollt heute fröhlich sein über die Gnade des Herrn. Feiert die Gnade des Herrn durch ein großes Fest und durch Gastfreundschaft. Ja. Er sprach zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke. Sendet davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein Kollege von Esra, der Nehemia, der sich um den Aufbau der Stadtmauer gekümmert hatte, der sozusagen der Statthalter war, es war auch ein Mann von großer Gastfreundschaft. Wir lesen von ihm, dass er sozusagen Dutzende, ja eigentlich Hunderte von Leuten damit verpflegte, mit durch, einfach an seinem Hof versorgte. Dazu waren von den Juden, den Vorstehern, 150 Mann an meinem Tisch und die, die zu uns kamen, aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und man brauchte dafür täglich einen Ochsen und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und je für 10 Tage allerlei Wein in Menge. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schwer auf dem Volk. Er war einfach nur gastfreundlich, großzügig. Er gab damit, und das war nicht nur so eine Randbemerkung, Nehemia gab durch seine Großzügigkeit und Gastfreundschaft ein Zeugnis. Die Leute merken, der ist integer, auf den können wir uns vertrauen. Das ist ein Führer, dem wir gerne folgen. Und dadurch konnten sie wirklich dieses Werk, den Aufbau Jerusalems, vollbringen. Auch dadurch. In den Sprüchen Salomos lesen wir natürlich auch viel dazu, ja, dass der gesegnet ist vom Herrn, der großzügig ist, der gerne austeilt, der sich um die Bedürftigen kümmert. Viele, viele Verse. Ich lese jetzt nur ein über die weise Frau, Sprüche 31, Vers 20. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Und das Thema Gastfreundschaft ist so wichtig, es ist so tief, was das alles mit beinhaltet, dass es sogar ein Thema ist im Hohelied Salomos, da wo es um das Thema Ehe und Sexualität geht. Ja? Da wird die Frau beschrieben mit einer Stadt, die hochgerüstet ist oder einem Turm. Das heißt so viel wie, kein Mann kommt an die Frau ran. Die ist gut bewacht, ja? Die lässt keinen ran. Der Mann kann sich wohl um die Frau bemühen, aber die Frau letztendlich muss die Tore der Stadt öffnen. Sie muss den Mann einlassen, sie muss gastfreundlich sein. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament und da kommen wir natürlich, wie geht das los? Es geht mit Jesus los und so ziemlich das Erste, was uns über Jesus berichtet wird. Ja, der, also gut, außer die Geburt, ja, das ist so, da war er selber dann zu Gast, ja. Aber das Erste, was uns dann berichtet wird, Johannes der Täufer sieht Jesus. Da sind auch die ganzen Jünger bei Johannes dem Täufer. Er sagt, das ist er. Und 2 seiner Jünger gehen ihm nach. Ja, Johannes, der Apostel, spätere, und ich glaube Andreas. Sie gehen ihm nach und dann dreht sich Jesus um und sagt, ja, was gibt's, was wollt ihr? Ja, wir wollen sehen, wo du wohnst. Ich weiß nicht, warum sie jetzt gerade auf die Frage dort kamen, aber was macht Jesus? Er sagt, kommt und sieht. Er lädt sie zu sich ein, der Text zusammen macht dann deutlich, die bleiben dort auch über Nacht. Es ist davon auszugehen, dass Jesus sie auch zum Essen eingeladen hat. Das ist das Erste, was wir lesen von Jesus. Dass er Leute zu sich nach Hause einlädt. Das ist dann Programm, ja. Obwohl Jesus dann später als Reiseprediger unterwegs war und er nicht wusste, wo er sein Haupt am Abend niederlegen konnte, er war dann ständig selbst zu Gast. Viele wichtige Ereignisse und Worte Jesu stehen im Zusammenhang dadurch mit Gastlichkeit und Gastfreundschaft, weil er bei Leuten zu Gast war und dort dann handeln konnte. Aber wenn er auch zu Gast war, gleichzeitig war natürlich er immer der Gastgeber. Er war eingeladen auf die Hochzeit, ja. Aber als der Wein alle war, hat er darum sich gekümmert, dass es genug Wein gab für alle eine ganze Woche lang. Er sorgte für ausreichend Fisch, ja, als die Fischer nichts gefangen hatten. Also wir merken immer wieder, Jesus ist eingeladen und gleichzeitig der Gastgeber. Als sie dann draußen in der Wildnis waren, 5000 Männer, Frauen und Kinder, und dann gab es halt nur 5 Brote und 2 Fische. Ich weiß auch nicht, die sind alle Hauptsache zu Jesus. Keiner hat daran gedacht, noch ein paar Pausenbrote einzupacken. Kein Problem, sagt Jesus, Ehrensache, ich lade euch alle ein. Und er macht sie alle satt mit diesen 5 Broten und ein paar Fischen, indem er das dort vermehrt. Ja, wie wunderbar. Und interessant bei Jesus ist auch, er schlug keine Einladung aus. Ja, ob er von Pharisäern eingeladen wurde, so die mega oberfromm, ja, oder ob er von den Zöllnern eingeladen wurde, sozusagen, da wo man also auf keinen Fall hinging. Ja, ob du vom Bischof eingeladen wirst oder vom Vorstand der Neonazi-Gruppe vor Ort. Jesus ging überall hin. Ja? Das war ihm völlig egal. Er schlug keine Einladung aus, ging auf jede Party, um Gemeinschaft zu haben, um Beziehungen aufzubauen, um Gottes Segen weiterzugeben, um Gottes Segen zu empfangen. Jesus ging sogar so weit, dass er sich selber eingeladen hat. Ne? Er ging nach Jericho rein, ja, Massenleute, da waren es wahrscheinlich ganz viele, die wollten ihn einladen. Er geht aber bis zu dem Baum, wo Zachäus oben drin saß und sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ja? Was so viel heißt wie ich und meine ganze Horde, die mit mir kommt. Also sich selbst wo einzuladen ist biblisch. Macht das ruhig. Ja? Geht hin, klingelt, hier bin ich. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und welcher Segen ging von diesem Besuch aus, wenn er die Geschichte hoffentlich kennt? Jesus wurde ja auch öfters von Freunden eingeladen, die ihn immer wieder einluden. Martha, Maria, Lazarus. Sie haben ihn also öfters eingeladen. Das hieß natürlich ihn und seine Jünger, seine 12 Apostel und die da noch mit dabei waren, vielleicht sogar 70 oder 100 Leute, die sie dann versorgen mussten. Das war unheimlich viel Arbeit. Das kostet unheimlich viel Geld. Wenn Jesus und seine Horde wieder weggingen, dann mussten die tagelang sauber machen. Also das war schon, Gastfreundschaft ist auch mit vielen Mühen verbunden. Jesus ging so weit, seine Jünger die Füße zu waschen. Also Gastfreundschaft bedeutet, dem anderen zu dienen und sich selbst zum Diener zu machen. Also dieses Füßewaschen, das ist Gastfreundschaft der tiefsten Art und Weise. Wir sollen einander dienen, wir sollen einander Gastgeber sein. Und dann nach seiner Kreuzigung und Auferstehung geht er dann mit den Emmaus-Jüngern, ja, und das ist dieser wunderschöne Vers, als er ihnen dann erzählt aus der Bibel, und sie können nicht anders, sie sagen dann, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Jesus lud seine Jünger ein, als sie auch wieder völlig fertig waren, weil sie gefischt hatten, ne, nach seiner Auferstehung und erfolglos waren. Sie wollten sich wieder versorgen. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ach, gehen wir wieder fischen. Wir müssen uns ja irgendwie wieder versorgen. Ne? Ohne Erfolg. Jesus geht dann am Ufer lang und sagt, hey Kinder, habt ihr nichts zu essen? So, werft nochmal das Netz raus. Ne? Irgendwann haben sie es schon mitbekommen. Oh, das scheint Jesus zu sein. Die Szene kommt uns irgendwie bekannt vor. Ja, Déjà-vu. Ja? Und dann kommen sie mit den großen Fangfischen an Land. Und Jesus sagt, kommt erstmal rüber. Es ist ein Kohlefeuer da, gebratener Fisch. Brot, lädt sie ein zum Essen. Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagt ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr ist. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen ebenso den Fisch. Und wisst ihr was, er hat sie in diesem Moment nicht nur gestärkt nach dieser Nacht und für den nächsten Tag. Das war natürlich ein tiefes Symbol. Er hat sie damit gestärkt für einen Auftrag, den er ihnen gegeben hat oder geben wollte, nämlich der Mission der ganzen Welt. Er hat ihn damit deutlich gemacht, ich schicke euch jetzt in die Welt, aber wisst ihr was, ich werde euch versorgen. Das steckte da drin. Und deshalb gehört Weltmission und Evangelisation ist mit Gastfreundschaft so intensiv verbunden, das schauen wir uns jetzt noch an. Ja? Für die Weltmission, für die Verbreitung des Evangeliums, für die Rettung letztendlich von Hunderten und Tausenden und Millionen von Menschen bis heute, war das absolut notwendig, Gastfreundschaft. Ja, es war notwendig, dass Leute rausgingen und das Wort verkündeten. Klar, wie kommt man zum Glauben? Durch die Verkündigung. Aber irgendwo musste man ja das Wort überhaupt verkünden und musste man sich treffen können. Schaut, zunächst war da die Urgemeinde. Die meisten von ihnen, die kamen von außerhalb, weil das halt so das große Pfingstfest war. Da waren viele, viele Juden, die von allen möglichen Ländern herkamen nach Jerusalem. Sie kamen zum Glauben und dann blieben sie in Jerusalem. Das heißt, die mussten dort unterkommen, in den wenigen Häusern von denen, die halt direkt aus Jerusalem kamen. Die mussten auch versorgt werden. Es kam so weit, dass Leute vor Ort ihre Äcker verkauften, damit sie Gastfreundschaft üben konnten, damit alle versorgt werden konnten. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und wo trafen sie sich dann zum Gottesdienst? Anfänglich im Tempel noch, aber auch gleich schon in Privathäusern. Jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und dann gingen irgendwann die Apostel auf Reisen. Petrus war zum Beispiel zu Besuch bei dem Gerber, einem freundlichen Gerber in Joppe, von wo aus er einige Dienste tun konnte. Paulus dann später mit seinem Team. Wie oft wurden sie irgendwo aufgenommen und dann konnten sie das Evangelium verkünden? Und wo entstanden dann die ersten Gemeinden? In Privathäusern, ja. Lydia war gastfreundlich. Und so entstand die erste Gemeinde in Europa, in einem Haus, in einem Wohnzimmer. Ja? Dann der Kerkermeister von Philippi. Er kommt zum Glauben durch dieses Erdbeben und dadurch, dass die ganzen Gefangenen nicht abgehauen sind und Paulus auch noch da ist. Er kommt zum Glauben. Was war seine erste Amtshandlung? Gastfreundschaft üben. Er lud sie zu sich ins Haus ein. Merkt ihr, das ist nicht nur so, naja, was soll dann sonst machen, dann lesen wir doch drüber. Das ist aber trotzdem, das ist wichtig, das ist Gastfreundschaft, das ist Heilsgeschichte, ja, das ist wichtig für die Verbreitung des Evangeliums. Oftmals lesen wir, dass Apostel Paulus erstmal in die Synagoge ging, also in den öffentlichen Raum, aber es dauerte nicht meistens nicht lange, da war die Gastfreundschaft der Juden ausgereizt. Da lesen wir an einer Stelle, Apostelgeschichte 18, Vers 7, aber Justus scheute sich nicht, Paulus aufzunehmen, obwohl er zur Synagoge gehörte, aus der er gerade rausgeschmissen wurde, der Paulus, und sein Haus direkt an die Synagoge gebaut war. Also das wäre so wie die AfD meinetwegen, ja, plant hier im Stadthaus eine große Versammlung, aber wird dann ausgeladen, passiert da manchmal, ne, weil die Leute das dann doch nicht wollen. Und jetzt kommt der Gastwirt aus dem Ratskeller und lädt sie zu sich ein. Ja, um also dieses Schockerlebnis für die Leute dort zu symbolisieren, ja, oder deutlich zu machen. Also Gastfreundschaft und Opferbereitschaft lesen wir dann auch von einem Gaius, an den Johannes seinen dritten Brief schreibt. Er sagt, das ist so gut, dass du ein offenes Haus hast für die Geschwister im Glauben, sogar für Fremde. Und deine Herzlichkeit ihnen gegenüber, das ist so das, was das einzige Positive in diesem Brief ist, von dem wir da lesen, die Gastfreundschaft dieses Gaius. Und neben diesem Positiven haben wir natürlich auch negative Beispiele, davon jetzt nur ganz wenige, negative Beispiele der Gastfreundschaft mit ihren negativen Folgen. Ja? Reicher Mann und armer Lazarus. Oder die Pharisäer, die halt nur sich mit ihresgleichen abgaben und höchst empört darüber waren, wie Jesus das nur wagen konnte, zu diesen Randgruppen der Gesellschaft zu gehen und mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Oder eben dann lesen wir im dritten Johannesbrief, wo wir dieses gute Beispiel des Gaius haben. Da haben wir dann noch den Diotrephes. Da muss Johannes schreiben. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollten, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Und dann endet die Bibel mit der Offenbarung. Und was steht dort ganz am Ende? Das himmlische Jerusalem. Gott holt uns nach Hause. Gott, der große Gastgeber. Ja, die Wohnungen, die bereitet sind für sein Volk. Okay, einmal Schnelldurchlauf. Und drei Beobachtungen dazu. Das erste, ich hoffe, das war euch jetzt die Bestätigung. Gastfreundschaft ist ein Thema, ein durchtragendes Thema durch die ganze Bibel. Das zweite, Gastfreundschaft steht immer wieder in Verbindung mit der Heilsgeschichte. Ja, das wird von Abraham deutlich bis hin zu Jesus. Immer wieder Gottes Wirken, Gottes Heilswirken in der Welt. Und eine dritte Beobachtung: Es geht bei dieser Gastfreundschaft nicht nur um einen notwendigen Dienst, was man halt machen muss, weil irgendjemand muss sich ja um die kümmern, sondern es geht natürlich um Liebe. Es ist immer diese direkte Verbindung zwischen brüderlicher Liebe und Gastfreundschaft. Wir haben mehrere Bibelstellen, die werde ich jetzt noch im Weiteren erwähnen, wo dann wirklich erst die Liebe und dann kommt als konkrete Aufforderung die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, im Griechischen steht da das Wort Philoxena. Philo, ja, wissen wir, lieben, Xena, Fremde. Die Liebe zu den Fremden heißt das also, Liebe zu den Fremden. Gott ist Liebe und deshalb verwundert es nicht, dass Gott der große Gastgeber ist. Und ich denke, darum ist Gastfreundschaft eben ein so durchtragendes Thema im Wort Gottes. Also, Gastfreundschaft, ein durchtragendes Thema im Wort Gottes. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gastfreundschaft, eine herrliche Eigenschaft Gottes. Eine herrliche Eigenschaft Gottes. Also, Gott schafft Adam und Eva ein Zuhause. Sie müssen daraus gehen aufgrund der Sünde. Aber Gott verheißt gleich, ich werde euch wieder nach Hause holen. Und zwar durch den Samen der Frau. Durch einen Retter, den ich senden werde. Und als dann dieser Retter kam, Jesus Christus, und er für ungefähr 3 Jahre durch das Land zog und die gute Nachricht verkündete, galt für ihn, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wir haben gesehen, wie wichtig es war, dass er dann aufgenommen wurde. Aber obwohl er Gast war, lud er die Menschen immer wieder zu Gott oder zu sich ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und seine Botschaft lautete folgendermaßen: Es gibt Rettung. Darum tut Buße und kehrt um zu Gott. Denn Gott lädt euch ein. Und darum verglich Jesus den Himmel mit einem großen Gastmahl. Das ist die Geschichte, die ich euch am Anfang vorgelesen habe. Dieses große Gastmahl. Gott sendet seine Boten aus, um uns einzuladen zum Gastmahl. Und in dieser Geschichte wurden zwei Dinge sehr deutlich. Es ist fatal, diese Einladung auszuschlagen. Es geht um deine ewige Rettung. Es geht darum, ins himmlische Zuhause zu kommen in Ewigkeit. Schlage die Einladung Gottes nicht aus. Gott lädt, und das Zweite, was dort deutlich wird, Gott lädt alle ein. Alle. Auch die Ausgestoßenen. Auch die, mit denen keiner was zu tun haben will, die an den Hecken und Zäunen sind. Das sind nicht die Leute, die draußen irgendwo Picknick machen. Ja, das sind die Ausgestoßenen, die kein Zuhause haben. Gott lädt alle ein. Das war so schwer zu begreifen, selbst für die Jünger von Jesus. Selbst für die, die mit Jesus 3 Jahre lang Gastfreundschaft erlebt haben. Die in den Häusern der Zöllner waren. Die Feiern gemacht haben, wo sogar Prostituierte mit dabei waren. Selbst für die war es unbegreiflich. Paul oder Petrus konnte es nicht begreifen, dass Gott selbst die Ausgestoßenen, ja, die fremden Völker einlud. Gott ließ ihm dann deshalb eine Vision sehen. Ein Tuch kam vom Himmel. Da waren ganz viele unreine Tiere drin, die ein Jude nicht essen durfte. Und Gott sagte: Ich lade dich ein. Nimm und iss. Und er sagte: Auf keinen Fall kann ich diese unreinen Tiere essen. Gott sagte ihm dreimal hintereinander: Doch, komm, ich lade dich ein. Nimm und iss. Und dann Petrus überlegt noch, was war das jetzt? Geht vom Dach runter, er hat auf dem Dach gebetet, hatte tatsächlich Hunger. Er hatte nämlich aufs Mittagessen gewartet. Und dann kommen Gesandte von einem Hauptmann, von einem römischen Hauptmann aus der nahegelegenen Stadt Caesarea. Und sie berichten ihm: Ja, unser Herr, der Hauptmann, hatte eine Vision eines Engels, der sagte ihm: Geht nach Joppe, holt den Petrus, er wird euch das Evangelium verkünden. Jetzt geht Petrus tatsächlich mit, er geht in dieses Haus der Heiden, das war schon für ihn immer so ein Schritt, so, gehe ich halt jetzt mal hier zu den Heiden rein, wenn Gott das will, ja, weil das machte ein Jude nicht, das ist unrein. Jetzt beginnt er, das Evangelium zu verkünden, und noch während er die gute Botschaft verkündet, geschieht ein zweites Pfingsten. Gott gießt seinen Geist aus auf diese Heiden, und die fangen an, in Zungen zu reden und loben und preisen Gott. Und da sagt Petrus Folgendes: Er tut seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Dieses Wort angenehm ist, angenehm sein, da steckt das, man kann es auch übersetzen, empfangen oder annehmen. Das Wort steckt da drin, empfangen, annehmen. Wir könnten es also auch so übersetzen. Gott heißt Menschen aus jeder Kultur, auch die Fernsten, willkommen als herzlicher Gastgeber. Er empfängt sie als der herzliche Gastgeber. Gott lädt uns ein. Und darum ist Gastfreundschaft eben viel mehr als nur mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Jemand in sein Haus einladen, an seinen Tisch einladen, das bedeutet in biblischen Zeiten, dass man eine enge, herzliche Gemeinschaft miteinander pflegt. Ja, das machte man eben nicht mit jedem. Das war eine wirklich intime, enge, herzliche Gemeinschaft. Man nahm den anderen auf, man gab ihm Anteil an seinem Leben, indem man ihn einfach in sein Leben hineinnahm, und man nahm auch Anteil an seinem Leben. Wir haben nicht nur zusammen Kaffee, wir haben zusammen Anteil an unserem Leben, an unseren Nöten, an unseren Freuden. Und natürlich fragt man sich jetzt, wie konnte es denn sein, dass Jesus als der heilige Sohn Gottes mit den übelsten Sündern Tischgemeinschaft hatte, wenn Tischgemeinschaft sowas Enges, sowas Intimes war? Wie kann es sein, dass Gott alle will, dass Gott alle einlädt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wie konnte denn Jesus wirklich sagen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen? Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. In meines Vaters Hause, sagt Jesus, sind viele Wohnungen. Das Haus meines Vaters hat er schon mal erwähnt, und zwar als er vor dem Tempel stand. Am Anfang vom Johannesevangelium. Und dann sagt er aber noch im gleichen Atemzug, ich bin der Tempel. Brech diesen Tempel ab, ich will ihn aufbauen. Er sagt also, ich bin der Tempel, ich bin das Haus meines Vaters. Wenn also Jesus jetzt sagt, ich bereite das Haus meines Vaters, ich bereite die Wohnungen für euch im Haus meines Vaters, dann bedeutet das Folgendes. Indem ich jetzt zurück zu meinem Vater gehe, aber über das Kreuz, werde ich euch die Stätte bereiten. Durch meinen Tod und Auferstehung und Himmelfahrt werde ich euch die Stätte bereiten. Ja, Jesus werkelt da nicht seit 2000 Jahren an irgendeinem Himmelwohnung rum. Irgendwann gibt es dann eine neue Erde, dann macht er alles neu. Nein, er hat durch seinen Tod am Kreuz für uns die Stätte bereitet. Das ist hier gemeint. Wenn Jesus die Wohnung im Haus seines Vaters bereitet, dann bedeutet das, dass er sich selbst bereitet. Wir können zum Hause des Vaters kommen. Wir dürfen in Ewigkeit nicht nur seine Gäste, sondern seine Kinder sein, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns die Sünden vergibt, weil er uns rein macht, weil er uns Gott angenehm macht. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid durch eure Sünden. Ich will euch erquicken, weil ich euch von dieser Last wirklich befreie. Und wie bekommen wir jetzt diese Freundlichkeit und Liebe im Besonderen zugesprochen, vor Augen geführt, regelmäßig? Weil wir wissen, das kommt ja dann erst im Himmel, wo wir dann bei ihm sein werden. Wie will uns Gott das hier immer wieder zusprechen? Durch das Abendmahl, durch Brot und Wein, durch ein Gastmahl. Gott ist unser Gast, lädt uns ein. Das ist natürlich nur symbolisch. Aber er will uns damit deutlich machen, ich bin euer Gastgeber, kommt her zu mir, ich lade euch ein. Ich vergebe eure Schuld und ich hole euch zu Gott. Bei diesen gewaltigen und herrlichen Wahrheiten, wie kann es anders sein, als dass Jesus nun auch uns, seine Nachfolger, zur Gastfreundschaft auffordert? Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gastfreundschaft, ein wichtiger Auftrag an uns. Es ist eine herrliche Eigenschaft Gottes und darum eben auch ein wichtiger Auftrag an uns. Und dann gibt es diese Gebote in der Bibel. Seid gastfreundlich. Kann man Gastfreundschaft befehlen? Das ist ja fast noch schlimmer als sich selbst wo einladen. Ja? Kann man Gastfreundschaft befehlen? Nur ich sage mal so, Gott geht noch weiter. Gott befiehlt uns sogar, dass wir lieben sollen. Kann man Liebe befehlen? Gott kann das anscheinend. Liebt eure Nächsten, liebt eure Feinde, befiehlt uns Gott. Und Liebe ist, es ist oft so irgend so ein unbestimmtes Gefühl, so abstrakt, was soll das sein? Nun, Gastfreundschaft ist konkret und greifbar ausgedrückte Liebe. Im Römerbrief, da gibt Paulus das Evangelium weiter in den ersten 12 Kapiteln, in den ersten 11 Kapiteln können wir sagen. Und dann ab Kapitel 12 kommt die Antwort auf dieses Evangelium, die Antwort auf den Ruf, dass Gott alle einlädt, lautet dann, gebt euch hin, euer ganzes Leben als ein Opfer, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Lebt für Gott. Und dann im selben Kapitel, ein paar Verse später, kommt dann das Gebot der Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. In der Bruderliebe seid herzlich. Das heißt, Bruderliebe, nehmt einander an wie Familienangehörige. Nehmt einander auf. Bisher habt ihr nur in eure Häuser eure Mama, Papa, Kinder, so Familie reingelassen. Nehmt alle einander an, übt diese Bruderliebe zueinander. Und dann noch zwei, drei Verse später kommt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Ja, das Evangelium, gebt euch Gott hin, liebt einander, übt Gastfreundschaft. Und dieses Üben, und jetzt haltet euch fest, dieses griechische Wort ausüben, das kann man eigentlich noch besser übersetzen mit trachten nach oder streben oder jagen, nach etwas jagen. Sucht es, strebt danach. Gott sagt also nicht, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, dann seid auch gastfreundlich. Sondern er sagt, strebt nach Gastfreundschaft, jagt nach Gastfreundschaft. Wir sollen begierig sein, Gastfreundschaft zu üben. Also Gastfreundschaft, ein Auftrag, ein Gebot, was wir zugleich mit Freuden ausüben sollen. Und angesichts der Liebe und Gastfreundschaft Gottes, ja, sollte es das nicht das sein, was unser Herz erfüllt und bewegt? Sollte das nicht selbstverständlich sein, überhaupt kein Problem sein, dass wir mit Freuden gastfreundlich sind? Ja, würde ich sagen. Vielleicht sagt ihr jetzt auch ja, aber vielleicht wisst ihr auch, dass es eben nicht immer so einfach ist. Und deshalb muss Petrus dann tatsächlich später schreiben, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Ja, ohne Murren. Also quasi, es klingelt, guckt durch das Loch, die schon wieder. Ja, so, oh ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute schon wieder zu Gast bist. Ich habe es noch gar nicht geschafft, nach deinem letzten Besuch gestern einzukaufen und wieder in den Kühlschrank zu füllen. Also seid gastfreundlich ohne Murren, das steht in der Bibel, weil Gott weiß, es ist nicht so einfach. Und wisst ihr, aber es geht natürlich noch tiefer. Die Bibel sagt, es gibt ein Zeichen der letzten Zeit. Und dieses Zeichen wird sein, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Die Liebe wird erkalten. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Selbstsüchtig kümmern sich die Menschen nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Und ehe man sich dann versieht, wird aus diesem Schloss des eigenen Luxuslebens, was man sich dann schön, my home, my castle, aufgebaut hat, das Gefängnis der Einsamkeit. Und Christen sollen eben anders sein. Wir setzen in diese Gesellschaft, in diese erkaltete Liebe ein Zeichen, gerade wenn wir gastfreundlich sind. Das ist sozusagen unser Kampf. Gastfreundschaft ist unser Kampf gegen die Pest der Einsamkeit, die um sich greift. Es bleibt natürlich trotzdem ein Dienst, manchmal auch ein unbequemer Dienst. Es gibt Gäste, die hören nicht auf mit Reden. Die reden, reden, reden. Ne? Man kommt kaum zu Wort. Dann gibt es Gäste, die reden überhaupt nicht. Dann muss man ein Gespräch am Laufen halten, was gar nicht geht. Ja, es gibt Gäste, die fressen dir die Haare vom Kopf. Und dann gibt es Gäste, die essen gar nichts, weil du alles, was du hast, passt denen nicht. Es gibt Gäste, die haben Sitzefleisch, die gehen gar nicht mal wieder nach Hause. Ja, es gibt alle möglichen Herausforderungen in der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft bedeutet Arbeit. Aber eine Arbeit, die nach Gottes Willen zum großen Segen dienen soll. Nun, ich weiß, viele von euch üben Gastfreundschaft. Vielleicht ist es für manche von euch sogar schon eine Routine geworden. So routiniert, dass man eben öfters auch schon mal sogar seufzt und murrt. Ja, kann sein. Und ich hoffe, dass diese Predigt euch eine Ermutigung ist. Ihr übt nicht nur Gastfreundschaft. Ihr übt einen wichtigen und herrlichen und segensreichen Dienst aus. Wir werden in der nächsten Predigt das noch anschauen, wie tief das geht. Und für euch, für die Gastfreundschaft vielleicht eher noch was Ungewohntes ist, weil es vielleicht auch von zu Hause her gar nicht so kanntet, dass eure Eltern vielleicht auch nicht so ein offenes Haus hatten oder vielleicht auch, weil ihr eine klitzekleine Wohnung habt, ja, oder kaum Zeit oder kaum Kraft. Ich hoffe, diese Predigt ist für euch auch eine Ermutigung. Ich möchte euch allen sagen, ob ihr nun das schon routiniert übt oder ob es für euch eher ungewohnt ist. Gastfreundschaft bedeutet natürlich, dass ich mein Haus öffne und Leute einlade und sie versorge und vielleicht sie sogar beherberge. Und da muss ich kein großes Haus dazu haben. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ich habe 2 Büchlein mit, wer die will, kann sich gerne eins ausleihen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ich war mal auf einer Insel, auf den Kapverdischen Inseln. Wir mussten dann von einer zur nächsten, um dann nach Afrika zu kommen, auf eben besagter Reise. Und in Praia, der großen Hauptstadt, standen wir dann auch rum und wussten nicht, wohin. Ne? Und dann kam einer, der war ein Flüchtling aus Afrika, also das ist schon ewig her, das war nicht mit den heutigen Flüchtlingsströmen zu vergleichen, einer, der mit irgendeinem Containerschiff abgehauen ist auf Afrika, und der hatte dort eine Garage, in der er wohnte. Und in dieser kleinen Garage hat er uns dann aufgenommen. Und wir waren so dankbar, dass wir irgendwo einen Platz, ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Also Platz ist in der kleinsten Hütte, aber was ich euch sagen will, Gastfreundschaft bedeutet noch viel mehr, als dass ich mein Haus öffne. Es bedeutet immer, dass ich mich zum Beispiel um Einsame kümmere. Gastfreundschaft heißt auch, dass ich eben dann andere besuche oder einfach nur anrufe, dass ich meine Zeit für sie opfere, dass ich Anteil an ihrem Leben nehme und Anteil an meinem Leben gebe. Gastfreundschaft bedeutet ganz viel für uns Christen, dass wir Menschen in unser geistliches Zuhause einladen. In unsere Gemeinde. Dass wir dann, wenn wir in der Gemeinde sind und es kommen Gäste, auf Besucher, auf Fremde zugehen und sie herzlich empfangen, das ist Gastfreundschaft. Dass die Gemeinde wirklich ein Ort der Gastfreundschaft wird. Und Gastfreundschaft heißt nicht zuletzt, dass wir verfolgte Christen unterstützen oder generell Menschen, die durch irgendwelche Katastrophen ihr Zuhause verloren haben. Den kann ich vielleicht nicht bei mir zu Hause einladen, aber ich kann sie irgendwie versuchen zu unterstützen. All das und noch vieles mehr ist Gastfreundschaft. Durch unsere Gastfreundschaft untereinander, die wir haben sollen, in unserer geistlichen Familie, geben wir ein Zeugnis der Liebe, die wir zueinander haben. Ein ganz, ganz wichtiges Zeugnis. Und durch die Gastfreundschaft zu Fremden geben wir ein sehr authentisches, ein glaubwürdiges Zeugnis der Liebe Gottes zur Welt. Und wisst ihr was? Durch Gastfreundschaft erfahren wir selber die Liebe Jesu. Denn er will uns durch sie Anteil geben an seinem Werk und will uns reichlich segnen. Und deshalb lasst euch diesen einen letzten Vers jetzt auf der Zunge zergehen, den Jesus uns sagt. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Amen.